Hallo und herzlich willkommen in der Kinderwunschsprechstunde von DM Glückskind. Ich bin Dr. Elena Leineweber, Frauenärztin, gynäkologische Endokrinologin und Reproduktionsmedizinerin. Hier spreche ich mit Expertinnen und Experten aus Medizin und Psychologie, stelle eure Fragen und begleite euch mit den aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen durch die Kinderwunschzeit.
Kinderwunschsprechstunde wird präsentiert von Doppelherz Mama Plus, dem Nahrungsergänzungsmittel von Doppelherz für Frauen vom Kinderwunsch bis zur Stillzeit.
Ich bin mir sicher, einer der häufigsten Sätze, den Paare mit unerfülltem Kinderwunsch von Freunden oder Bekannten zu hören bekommen, ist: Entspannt euch doch mal, dann klappt das auch. Dieser gut gemeinte Ratschlag lässt natürlich die Frage aufkommen, ob es nicht wirklich sein kann, dass der Stress für den unerfüllten Kinderwunsch verantwortlich ist. Und genau darüber spreche ich heute mit Nadine von Ottebeck. Sie ist erfahrene Kinderwunschberaterin und von der Deutschen Gesellschaft für Kinderwunschberatung BKIT zertifiziert. Nadine erklärt uns auch, wie man mit nicht zu vermeidendem Stress umgehen kann und wie wir auf Menschen reagieren können, die einen in der Kinderwunschzeit zusätzlich stressen, wie zum Beispiel Personen aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis, die ganz einfach schwanger geworden sind. Hi Nadine, schön, dass du heute mein Gast bist.
Hallo Elena, schön hier zu sein.
Ja Nadine, du betreust ganz viele Paare mit Kinderwunsch und gehst vor allem auch auf die Themen ein in deiner Betreuung, für die wir als Reproduktionsmedizinerin zu wenig Zeit in der Sprechstunde haben. Und genau so ein Thema ist auch Stress in der Kinderwunschzeit. In meiner Wahrnehmung ist es so, dass viele Paare in der Kinderwunschbehandlung ganz viel Stress haben. Ist das auch dein Eindruck?
Ja, definitiv erlebe ich das auch in der Praxis. Das ist ja auch irgendwie objektiv nachweisbar, denn wenn man sich mal anschaut, Paare, die halt kein Kind bekommen können oder in einer Kinderwunschbehandlung sind, haben einfach sehr viele Termine auch in ihrem Tagesalltag mit zu integrieren. Diese Termine sind ja häufig auch dann am Vormittag gelegen, also während ihrer Arbeitszeit. Das verursacht ja schon mal Stress. Also der zeitliche Rahmen, den man zur Verfügung hat, wird mit zusätzlichen Terminen irgendwie noch belegt. Und hinzu ist es für uns natürlich immer ein Stresszustand, wenn wir uns etwas wirklich sehnsüchtig herbei wünschen und dieser Zustand einfach nicht eintritt. Und wenn wir dann natürlich irgendwie auch noch mit anderen Paaren oder Frauen konfrontiert werden, die dann schwanger werden um uns drumherum, dann löst das eben zusätzlich nochmal emotionalen Stress aus.
Denkst du denn, dass dieser Stress durch diese ganze Kinderwunschsituation auch Einfluss hat auf die Behandlung?
Natürlich hat er keinen Einfluss auf die Behandlung. Das ist ja so ein Mythos, der gerne verbreitet wird. Das nicht. Aber es hat natürlich irgendwie, der Stress hat halt Einfluss auf mein Verhalten, also wie ich damit umgehe, ob ich vielleicht noch Sexualität mit meinem Partner erlebe oder vielleicht auch irgendwie so gestresst bin, dass ich abends todmüde ins Bett falle und dann vielleicht nur die Kinderwunschbehandlung gerade irgendwie habe und nichts mehr Schönes in meinem Leben noch erlebe. Aber es hat keinen Effekt darauf, ob die Kinderwunschbehandlung jetzt funktioniert oder eben auch nicht. Und das ist, glaube ich, in dem Zusammenhang auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass es ja nicht darum geht, so, was ist jetzt meine Meinung, sondern was ist tatsächlich auch wissenschaftlich belegt. Und da wissen wir eben, dass der emotionale Stress keinen Einfluss darauf hat, ob wir schneller oder überhaupt schwanger werden. Das ist, glaube ich, so ganz wichtig, erstmal mitzunehmen für alle Paare, die sich gerade in so einer Kinderwunschzeit auch befinden.
Also ich erlebe es immer wieder in der Sprechstunde, dass mir Patientinnen sagen bzw. mich fragen, ob es daran liegen könnte, dass sie so viel Stress bei der Arbeit haben. Ich antworte dann immer, dass ich an dieser Stelle keinen Zusammenhang sehe. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du das auch nicht.
Wirklich auch sagen. Es ist natürlich immer schwierig, pauschal zu sagen, so nee, das nicht. Aber der Job an sich wird es wohl nicht sein. Also wenn, dann müssen wir da schon, glaube ich, differenzierter drauf gucken, muss gucken, okay, was ist das jetzt für ein Job? Und wie beeinflusst der eigentlich mein Verhalten so sehr, dass es vielleicht schädigend auf die Kinderwunschbehandlung sein kann? Also wenn mein Stresslevel vielleicht so hoch ist, weil ich im Job immer unterwegs bin, ich meine Medikamente nicht regelmäßig nehmen kann dadurch, ja, oder vielleicht eine Mangelernährung oder sowas entsteht, natürlich hat es dann auch sicherlich einen Einfluss auf die Behandlung. Aber nicht, weil ich Stress habe, sondern einfach bei meinem Verhalten, nämlich vielleicht Medikamente eben zum richtigen Zeitpunkt zu nehmen oder auch Arzttermine einzuhalten, die wichtig sind, weil die dann vielleicht nicht stattfinden. Aber das pure Level von, ich gehe auf die Arbeit und habe dort Stress, Nein, das hat keinen Einfluss auf die Behandlung oder auf die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden.
Du hattest eben schon die Studienlage angesprochen. Und ist es weiterhin so, dass die Studien in puncto Stress sehr kontrovers diskutiert werden? Aber wir können eigentlich zusammenfassen, dass noch keine überzeugenden systematischen Studien an größeren Fallzahlen vorliegen, welche die Verursachung einer Störung der Fertilität allein durch Stress nachweisen können. Trotz dieser ganzen Datenlage, man beim Googlen immer ganz schnell auf irgendwelchen Seiten oder in irgendwelchen Internetforen landet, in denen dann doch steht, dass es am Stress liegt, wenn es nicht klappt. Was denkst du, warum hält sich dieser Gedanke eigentlich so hartnäckig, dass es am Stress liegen könnte?
Ja, also zum einen ist es natürlich nochmal vorweg so, dass man über das Internet irgendwie die Möglichkeit hat, wirklich sehr, sehr viele Informationen zu bekommen und es natürlich auch sehr schwierig ist, wenn man nicht gerade medizinisch bewandert ist, all diese Informationen wirklich für sich überhaupt erstmal so zu bewerten und zu evaluieren. Zum Beispiel, da ist eine neue Studie, wie glaubwürdig ist die eigentlich? Und natürlich ist es immer so, dass es immer wieder neue Studien gibt und da natürlich auch immer mal Effekte vielleicht zu sehen sind, wie zum Beispiel so ein Effekt, ach ja, Yoga ist vielleicht, wirkt sich vielleicht positiv aus. Wir wissen natürlich dann als Leute, die irgendwie eher wissenschaftlich arbeiten, können uns so eine Studie angucken und können dann schauen, ah, sind vielleicht nur 100 Frauen und wissen dann dementsprechend, okay, diese Studie ist gar nicht irgendwie reproduzierbar, auch meinetwegen jetzt ganz Deutschland oder weltweit. Und so ist es in der Wissenschaft ja häufig, dass wir Studien haben, die in einer kleinen Fallzahl manchmal ganz andere Ergebnisse zeigen, als dann einfach letztendlich, wenn wir sie dann nochmal in einer größeren Fallzahl haben. Ja, also ich habe eine Studie, die zeigt mir vielleicht irgendwie bei 100 oder 200 Patienten ein positives Ergebnis. Dann wiederhole ich so eine Studie vielleicht international mit 1000 Patienten und habe vielleicht sogar ein gegenteiliges Ergebnis, ja, weil es natürlich immer bestimmte Effekte sind. Und so ist es in Kinderwunsch halt auch, dass es natürlich immer wieder Studien auch gibt, auch kleine Studien, die manchmal kleine Effekte zeigen. Und so kann es dann dazu kommen, dass im Internet dann irgendeine Studie zu finden ist, die dann vielleicht irgendwie glaubhaft verspricht, wenn du das und das tust, dann hat das einen positiven Effekt. Da sollte man halt sehr vorsichtig sein. Grundsätzlich ist es natürlich immer empfehlenswert, für sich mal zu schauen, hey, was wird da eigentlich empfohlen? Und ist es etwas, was mir tatsächlich bei der Stressbewältigung zum Beispiel helfen kann? Wie zum Beispiel eine Akupunktur oder eine Meditation. Das kann ja durchaus hilfreich sein, um meinen Tagesablauf einfach qualitativer zu gestalten und zu sagen, ich habe da mal einfach eine Stunde nur für mich. Nur leider funktioniert die Werbung häufig anders, nämlich nicht zu sagen, hey, tu was für dich und probier es mal aus, ob es dir gut tut, sondern es ist dann eher so dieses Versprechen, wenn du das und das tust, dann wirst du schneller schwanger. Und das ist einfach, muss man ganz klar sagen, falsch. Das findet so nicht statt. Und dann ist natürlich der zweite Punkt, den du angesprochen hast, warum hält sich der Gedanke eigentlich so hartnäckig, dass es am Stress liegt? Das hat ja auch sehr viel mit Kontrolle zu tun. Und deshalb ist natürlich in so Situationen, gerade im Kinderwunsch, ist es so, dass wir ja häufig gar keine Ursache finden. Also wenn es jetzt nicht zum Beispiel eine Diagnose gibt, wie einen Eileiterverschluss oder so, wo wir irgendwie wissen, okay, daran hat es gelegen, dann ist es für uns Menschen einfach häufig schwer zu begreifen, dass da keine Ursache ist und wir suchen einfach danach. Wir versuchen, irgendeine Begründung zu finden. Denn wenn ich für etwas den Grund gefunden habe, dann kann ich ja auch eine Lösung damit erarbeiten. Das heißt zu sagen, okay, mein Stresslevel ist daran schuld, dass ich nicht schwanger werde. Also dieser Glaubenssatz würde ja dazu führen, dass ich indirekt glaube, okay, wenn ich mein Stresslevel also reduziere, dann kann ich damit beeinflussen, besser schwanger zu werden. Also das suggeriert uns eine Kontrolle über eine Situation, die wir einfach nicht haben. Und ich glaube, dass deshalb sich dieser Mythos einfach auch so hartnäckig hält, weil es für viele Menschen einfach so schwer auszuhalten ist, vielleicht einfach wahrzunehmen, hey, da gibt's jetzt nichts wirklich Greifbares, was erklärt, warum vielleicht meine beste Freundin oder die beste Bekannte nicht schwanger wird. Mhm. Und dann muss es halt der Stress sein. Ja. So, was anderes geht's ja. Also und ich glaube, das ist der Grund, warum sich das einfach auch gesellschaftlich immer wieder so hält, dann einfach für wirklich komplexe Sachen der Medizin, die wir nicht begründen können, dann vielleicht am Ende zu sagen, okay, dann war es halt der Stress.
Ja, das hast du echt super gut erklärt, Nadine. Vielen Dank schon mal dafür. Aber ich muss jetzt noch mal da einhaken, weil ich glaube, jeder von uns kennt irgendwie ein Paar, das ist in den Urlaub gefahren und dann sind sie plötzlich im Urlaub schwanger geworden, obwohl sie es schon vorher ganz, ganz lange Zeit versucht haben. Hast du irgendeine Idee, warum dieses Vorgehen bei manchen Paaren klappt?
Wenn man sich das dann mal anguckt, wie viele Paare in einer Kinderwunschbehandlung sind und wie viele davon wahrscheinlich im Urlaub schwanger werden, dann ist es sicherlich eher die Ausnahme betrachtet, wenn wir das rein wissenschaftlich sehen würden. Man muss mal fairerweise sagen, es gibt diese Urlaubsstudie nicht. Wir können das wissenschaftlich nicht beweisen. Es ist natürlich auch schwierig, wenn man Studien macht, braucht es natürlich auch eine Kontrollgruppe und das wäre natürlich auch schwierig zu gucken, okay, wie ist das jetzt eigentlich mit der Gruppe, die nicht in Urlaub fährt? Dann müssten wir uns auch genau angucken, wie ist die Sexualität bei den Paaren, die in Urlaub fahren und die nicht in Urlaub fahren?
Die ist wahrscheinlich auch unterschiedlich, ne? Ich glaube, ja, das ist nämlich auch genau das Problem mit diesen ganzen Studien rund um Stress. Da sind ja ganz viele Faktoren dabei, wir sagen dazu Bias, die das beeinflussen können, das Ganze. Dass es dann wirklich nur an dem Faktor Stress liegt, das kann man so schwer herausfiltern in solchen Studien. Also mit dem Urlaubsbeispiel wäre es so, wahrscheinlich haben viele Paare im Urlaub einfach auch mehr Sex, weil sie dafür mehr Zeit haben und vielleicht ausgeschlafen sind.
Ja. Denke ich auch so, weil ich denke, wir haben ja im Urlaub einfach so viele Effekte. Ah, ich muss vielleicht nicht kochen, ich muss nicht zum Arbeitgeber. Vielleicht bin ich überhaupt dann erstmal 24 Stunden mit meinem Partner zusammen, den ich vielleicht sonst unter der Woche gar nicht sehe, wenn wir arbeiten gehen. Also da sind ganz, ganz viele Effekte, die wir ja so gar nicht messen können. Aber ich glaube grundsätzlich, wenn man im Kinderwunsch ist, ist natürlich, ich bin mit meinem Partner zusammen und wir haben auch sozusagen funktionalen Geschlechtsverkehr. Das ist sicherlich eine gute Voraussetzung, um schwanger zu werden, um das mal sehr klar zu sagen. Und die sind sicherlich in einem Urlaub größer oder eher gegeben, als sie einfach so in unserem vielleicht stressigen Alltag so stattfinden.
Ja, so jetzt haben wir ja die ganze Zeit über emotionalen Stress oder psychischen Stress gesprochen. Es gibt aber ja auch noch körperlichen Stress. Kannst du da einmal den Unterschied erklären?
Dieser emotionale Stress ist halt alles so, was uns gefühlstechnisch Stress verursacht. Also das ist ja ein Empfinden. Stress ist ja etwas, was subjektiv ist und was jeder anders empfindet. Das heißt, ganz klassisch, ich habe draußen Baulärm und mein Fenster ist offen. Der eine sitzt vorm offenen Fenster und empfindet es überhaupt nicht als stressig. Oder den reicht es einfach aus, zum Fenster zu gehen, dieses Fenster zu schließen und schon ist sein Stresslevel wieder runter. Und der Nächste, den stört das so sehr, der ist so gestresst davon. Und selbst wenn er zum Fenster geht, das Fenster zumacht, hört er immer noch unten irgendwie den Hammer. Und er ist richtig gestresst und angespannt und kann sich vielleicht gar nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren. Das würden wir als emotionalen Stress, also psychischen Stress bezeichnen. Währenddessen körperlicher Stress der Stress ist, den der Körper erfährt. Ich sage jetzt mal ganz, ich bin ja immer so, um das sehr deutlich zu machen, extrem zum Beispiel, wir sind im Krieg und wir haben nicht genug Nahrungsmittel. Dann haben wir wirklich körperlichen Stress, weil unser Körper in so einen Mangelzustand kommt, vielleicht auch nicht genug Nährstoffe bekommt, Hormone sich verschieben oder wenn ich eine Krebserkrankung habe. Ja, solche Sachen, die wirklich also einen Krankheitswert haben, da ist dann eher so, dass wir von körperlichen Stress sprechen. Da kannst du wahrscheinlich aber jetzt gleich noch viel näher drauf eingehen, wie das so ist, wenn sich Hormone im Körper verschieben.
Jetzt kommt Werbung. Weißt du eigentlich, wie du von Kinderwunsch bis Stillzeit immer die richtigen Nährstoffe für dich und dein Baby bekommst? Klar, gesunde Ernährung. Aber der Bedarf ist in dieser magischen Zeit eben deutlich höher als sonst. Und eine umfassende Nährstoffversorgung, die unterstützt Doppelherz Mama Plus. Mit Folsäure, B-Vitaminen sowie den Mineralstoffen Calcium, Magnesium, Eisen, Zink und Jod. Zusätzlich enthalten die Kapseln Omega-3-Fettsäuren einschließlich 200 Milligramm DHA bei nur 2 Kapseln täglich. Erhalte einmalig einen 30% Vorteilscoupon auf Doppelherz Mama Plus. Einfach bis zum 31.01.2025 auf dm.de/Kinderwunschsprechstunde freischalten und innerhalb von 25 Tagen online auf dm.de, der DM-App oder im DM-Markt einlösen. Das war die Werbung.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, in solchen Extremsituationen und ich würde sagen, bei unseren Patienten wäre das zum Beispiel das Beispiel, eine Patientin macht extrem viel Sport, insbesondere Ausdauersport oder achtet sehr auf ihre Ernährung, hat vielleicht auch eine Essstörung in der Vorgeschichte. Das wäre eine Situation, die tatsächlich für den Körper extremer Stress ist. Und in dieser Situation ist es, und ich glaube, das ist evolutionstechnisch auch ganz logisch so, dass der Körper sagt, meine Bedingungen für Fortpflanzung sind aktuell nicht so gut. Als erstes stelle ich jetzt mal die reproduktive Achse ein. Und dann ist es tatsächlich so, dass durch solche Art von Stress es zum Erliegen dieser reproduktiven hormonellen Achse kommen kann. Das heißt, normalerweise ist es so, dass Sensoren in unserem Gehirn die Eierstöcke ansteuern und motivieren durch Hormone, dass eine Eizelle heranreift. Und wenn wir extremen Stress haben, dann messen diese Sensoren das im Gehirn und sagen, okay, die Situation ist aktuell nicht so gut, es werden jetzt nicht mehr die Hormone ausgeschüttet, die die Eizellreifung stimulieren und unterstützen. Das kann tatsächlich auch bei Männern sein, die extrem viel Ausdauersport machen, dass die dann irgendwann dadurch einen Testosteronmangel erleiden. Ja. An der Stelle ist es so, dass aber auch nicht nur diese körperliche Aktivität, sondern zum Beispiel auch regelmäßige Nachtschichten dazu führen können, dass das diese hormonellen Achsen durcheinander bringt und wir damit tatsächlich einen negativen Einfluss haben auf unseren Zyklus. Und wenn der Zyklus dann durcheinander gerät, wenn dann kein Eisprung mehr da ist, ist es ganz klar, ohne Eisprung kann man eben auch nicht schwanger werden. Und dann ist es so, wir haben ja über emotionalen Stress gesprochen und auch dieser emotionale Stress, von dem wir gesagt haben, okay, der hat erstmal direkt keinen Einfluss auf die Fruchtbarkeit. Wenn der dauerhaft besteht, dann kann es aber nun sein, dass er indirekt dazu führt, dass er in den Zellen oxidativen Stress verursacht. Das ist jetzt ein sehr komplexes Wort, aber man kann sich das so vorstellen im Körper, dass ein Gleichgewicht ist zwischen sogenannten freien Radikalen und Antioxidantien, hat jeder wahrscheinlich schon mal gehört. Bekanntestes Antioxidant ist zum Beispiel Vitamin C. Und wenn man jetzt extrem viel Stress hat über lange, lange Zeit, also der kurzfristige Stress, haben wir gelernt, ist da nicht das Problem, sondern jetzt der Dauerstress. Der kann dazu führen, genauso wie auch bestimmte Lifestyle-Faktoren, dass mehr freie Radikale vorhanden sind als Antioxidantien, deswegen dieses Gleichgewicht aus der Balance gerät und es infolgedessen zu DNA-Schäden kommt. In Bezug auf die Kinderwunschbehandlung wäre dann ein Beispiel DNA-Schäden in den Spermien, was wiederum in einer reduzierten Spermienqualität resultiert. Ich habe eben schon angesprochen, bestimmte Lifestyle-Faktoren, die negativen Einfluss haben können. Da ist der absolute Klassiker natürlich das Rauchen. Seit einiger Zeit auch in Deutschland erlaubt, Cannabis zu rauchen. Und auch wenn das Sachen sind, von denen einige Menschen vielleicht sagen, das bringt sie runter und chillt sie total, ist es so, dass die an dieser Stelle oxidativen Stress ausüben und negativ sind auf die Fruchtbarkeit. Gleiches gilt natürlich auch für Fastfood. Und deswegen denke ich, es ist trotzdem auch ganz wichtig, dass wir alle auf unser Stresslevel so ein bisschen achten. Hast du denn jetzt irgendwelche Tipps, wo du sagst, das kann ich Positives machen, um mein persönliches Stresslevel zu senken?
Also zuallererst ist es erstmal überhaupt wichtig, sein Stresslevel zu kennen und es überhaupt zu identifizieren. Also erstmal für sich überhaupt klar zu haben, hey, ich bin unter Stress. Das ist erstmal so der erste Schritt. Wenn ich das für mich merke, dass ich merke, oh, ich bin sehr gestresst, dann ist so der nächste Schritt, einfach mal zu schauen, was genau stresst mich denn eigentlich? Also welche Gedanken stehen dahinter? Und das kann ja vielfältig sein. Also ist es einfach ein Erwartungsdruck, dass ich vielleicht irgendwie eine Leistung irgendwie nicht erfüllen kann? Ist es vielleicht auch irgendwie so ein Glaube, ich muss halt überall Ja sagen, ich darf keine Grenzen setzen? Daran arbeiten wir auch in Beratungen, dann eben genau zu gucken, wie sieht denn mein Leben aus und wo kann ich denn realistisch Dinge verändern, die sich positiv auf mein Stresslevel auswirken. Also da geht es um Stressbewältigungsstrategien, die man erarbeiten kann. Und die können vielfältig sein. Das kann eine Meditation sein, die mir wirklich hilft. Ja, das kann aber auch schon angefangen sein. Ich habe überhaupt erstmal einen Schlafrhythmus. Also ich plane vielleicht wirklich mal abends pünktlich ins Bett zu gehen. und ich bringe meinen Körper überhaupt erstmal in die Möglichkeit, überhaupt mal 6, 7 Stunden Ruhephase über Nacht zu haben. Oder auch einfach für sich nochmal so zu schauen. Manchmal sind es auch Personen, die mich um mich drum herum habe, die mich einfach stressen, wo ich mal lernen kann, einfach zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Oder nee, wir sehen uns jetzt irgendwie nur am Wochenende oder nur in der Zeit. Oder ich kann jetzt auch mal nicht. Ich habe jetzt auch nicht die Kraft. Also das ist wirklich vielfältig. Aber als Tipp mitzugeben, wäre auf jeden Fall, auf sich erstmal zu schauen und so für sich zu identifizieren, was stresst mich. Und das vielleicht auch aufzuschreiben. Ich finde, Schreiben ist immer eine gute Möglichkeit, nochmal die Dinge auch nochmal sehr gut ins Bewusstsein zu holen, zu sagen, ich schreibe jetzt mal, mach mir mal so eine Liste und ich schreibe mir mal auf, was mich eigentlich besonders stresst am Tag. Und dann wird schon häufig eigentlich uns klar, naja, die Sache, die Situation muss ich mich ja eigentlich gar nicht bringen. Die kann ich vielleicht irgendwie auch anders bewerkstelligen, wenn ich es dann so vor mir habe.
Ja.
Genau. Und ansonsten natürlich klar, sowas wie Yoga oder Meditation hilft halt sehr, sehr vielen Menschen, einfach abzuschalten. Oder auch Ausdauersport kann unwahrscheinlich viel Spannung abbauen, gerade wenn man so einen stressigen Arbeitsalltag hat.
Ja, da muss wahrscheinlich jeder einfach für sich selber schauen, was einem persönlich am besten hilft. Und da gibt's leider kein Allheilmittel für alle. Sondern
nein, sonst hat man wieder Stress, ne? Also
genau.
Wenn man dann so einen Plan macht, der nicht funktioniert, dann habe ich ja schon wieder Stress, weil ich meinen Plan nicht einhalte. Also wenn es dann so ist, dass ich dann Stress habe, die Yoga-Einheit irgendwie wahrzunehmen, weil es noch ein Termin am Tag ist, dann ist das nicht sinnvoll. Also das, und da geht es eben darum, tatsächlich für sich genau zu gucken, was hilft mir denn wirklich, um runterzukommen und nicht so eine Liste abzuarbeiten. Das muss ich jetzt auch noch tun, damit ich keinen Stress habe.
Ja, und vielleicht sind auch sogar Personen an der Stelle sehr hilfreich, Personen, die einem nahestehen, die vielleicht einem Stress nehmen können und sich an der Stelle positiv auswirken. Ich erinnere, dass ich vor längerer Zeit mal eine Studie gelesen habe, die besagt hat, dass Paare in der Kinderwunschbehandlung, in denen der Mann die Frau positiv unterstützt, an der Stelle die Frauen es tatsächlich deutlich weniger stressig wahrnehmen, als wenn der Mann da an der Stelle nicht so eine unterstützende Funktion hat.
Ja, also ich denke, das ist generell so im Leben, wenn wir in eine stressige Situation bedeutet ja, es ist irgendeine Situation, wo wir das Gefühl haben, die können wir vielleicht nicht so kontrollieren oder die ist anstrengend. Und ja, was hilft da erstmal? Es tut natürlich immer gut, einen Unterstützer zu haben, egal ob das jetzt der Mann ist oder die beste Freundin ist oder als wir jünger waren, waren es im besten Fall unsere Eltern. Aber jemanden zu haben, der einfach an der Seite steht und sagt, ich bin jetzt da. Ja, auch wenn er vielleicht gar nicht unbedingt helfen kann in dem Moment, aber dieses Dasein und auch dieses Trostspenden und zu sagen, wir gehen da jetzt gemeinsam durch, das ist auf jeden Fall sehr heilsam. Und das ist sicherlich auch der Effekt, den wir im Kinderwunsch sehen. Wenn natürlich zu dem unerfüllten Kinderwunsch dann auch noch hinzukommt, dass ich mich mit meinem Partner oder mich von meinem Partner vielleicht nicht gut verstanden fühle oder das Gefühl habe, der teilt den Wunsch vielleicht nicht ganz so stark wie ich oder der unterstützt mich nicht, vielleicht im allerschlimmsten Fall sogar noch, er boykottiert es. In der Praxis ist es ja häufiger so, dass es Männern am Anfang häufiger etwas schwerer fällt, diesen Schritt in die Behandlung zu machen und dass ja auch eine Schamgrenze ist, die da halt definitiv auch überschritten wird. Und das erlebe ich häufig in der Praxis so, dass dann Frauen das dann so erleben, also mein Mann, der boykottiert jetzt eigentlich schon fast den nächsten Schritt der Behandlung, weil der kommt nicht mit oder der will meineswegen die künstliche Befruchtung noch nicht. Und das löst enormen Stress aus, wenn dann auch noch in der Paarbeziehung so Differenzen entstehen.
Klar, dann entsteht ja quasi nochmal eine zusätzliche Stressthematik, abgesehen von der eigentlichen Behandlung selbst. Ja?
Genau, und deshalb ist natürlich im Umkehrschluss einen Partner zu haben, wo ich erlebe, dass wir in dieser doch schwierigen Situation zusammenhalten, dass wir das gemeinsame Ziel verfolgen. Das ist natürlich unwahrscheinlich wertvoll und kann dann auch sehr, sehr verbindend für diese Beziehung sein, zu sagen, hey, das stehen wir zusammen durch. Ja, und es hat dann, also da auch wieder so ein positives Mindset, da kann man auch zusammenwachsen an solchen Krisen.
Wir haben jetzt ja schon sehr viele Fragen beantwortet, aber da wir ja in der Kinderwunsch-Sprechstunde sind, habe ich jetzt noch 3 Fragen von unserer Community, auf die wir noch nicht so genau eingegangen sind. Und die allererste passt an dieser Stelle sehr, sehr gut, nämlich: Hast du irgendwelche Tipps, wie man sich eine positive Einstellung bewahren kann?
Das ist eine Mindset-Übung letztendlich für sich, so zu schauen, was tut mir gut im Leben und was kann ich für mich auch irgendwie Gutes daraus nehmen. Also so gefühlt, man hat so ein Paket. Wenn ich in der Kinderwunschbehandlung bin, dann ist es nun mal einfach so, dass ich für mich ja akzeptieren muss, dass ich in diesem Bereich ein Problem habe. Das jetzt mal so sehr deutlich zu machen. Und es hilft mir natürlich dann gar nicht, wenn ich zusätzlich zu diesem Problem dann ständig irgendwie noch denke, ach, das klappt so sowieso nicht und alle anderen können das und ich kann das nicht und ich mache mich runter. Sondern im Gegenteil vielleicht dann sage, okay, ich habe das jetzt, aber ich schaue jetzt für mich, wie ich am besten da durchkommen kann. Und dafür suche ich mir den für mich besten Weg. Ja, und das ist so diese Mindset-Arbeit zu schauen, was kann ich denn jetzt tun? Okay, ich habe vielleicht irgendwie probiert, schwanger zu werden. Ich habe schon Ovulationstest ausprobiert und es klappt nicht. Wo stehe ich denn? Kann es denn für mich hilfreich sein, irgendwie nochmal einen Arzt zu konsultieren? Vielleicht auch gegebenenfalls vor den 12 Monaten einfach in ein Kinderwunschzentrum zu gehen. Denn auch da haben wir ja zum Beispiel so eine Leitlinie, die ja eigentlich sagt, so 12 Monate sollte man es probiert haben, bevor man in ein Kinderwunschzentrum geht. Und da auch auf sich zu hören, wenn es eben früher schon der Fall ist, dass ich einfach so gestresst bin, dass vielleicht auch meine Paarbeziehung schon darunter leidet, weil Sexualität gar nicht mehr im romantischen Sinne stattfinden kann, vielleicht mein Partner sogar Potenzprobleme entwickelt, dann einfach früher auch, also wirklich Hilfe suchen und Hilfe auch annehmen, ist für mich immer so ein Leitsatz zu sagen, guck mal, wo du Hilfe bekommen kannst und nimm sie auch an und probier mal für dich etwas aus. Also schau mal, nicht so darauf zu gucken, was ich alles nicht habe, sondern zu schauen, welche Option habe ich denn noch? Da gibt es ja so ein bisschen diese Metapher mit der Taschenlampe. Ich kann halt eine Taschenlampe nehmen und ich kann sie entweder die ganze Zeit so hinter meinen Rücken halten, dann habe ich aber auch nur alles, was hinter mir ist, irgendwie beleuchtet. Also das wäre so, ich gucke halt die ganze Zeit nur auf die Vergangenheit, was ich hätte anders machen können, was alles irgendwie nicht gut ist. Dann bin ich aber nicht im Hier und Jetzt. Und gefühlt mal bewusst diese Taschenlampe nehmen und sie nach vorne richten, denn das ist so die Zukunft und das ist genau die Welt, die ich gestalten kann. Das, was hinter meinem Rücken stattfindet, ist vorbei. Und das wäre vielleicht so eine Mindset-Übung für sich zu sagen, es ist jetzt so, wie es ist, wir haben da ein Problem und jetzt nehme ich die Taschenlampe und ich richte sie wirklich nach vorne und wir schauen jetzt mal gemeinsam auf die Optionen, die ich denn wirklich habe. Und diese Optionen, die kann ich eben spielen oder davon suche ich mir eine Option aus, die für uns und für meine Paarbeziehung, die für uns passend ist.
Die nächste Frage wäre, kann zu viel Stress meine Fehlgeburt verursacht haben?
Also ich, nein. Würde ich jetzt erstmal sagen, wirklich nein. Es ist nicht der Stress, der zu einer Fehlgeburt führt, sondern wir wissen eben auch, und das wissen wir auch wirklich, da sind wir wieder im wissenschaftlichen Bereich, wir wissen, dass es häufig der Embryo selbst ist, also dass in dem Embryo selbst halt irgendwelche genetischen Veränderungen häufig der Grund sind. Das hat die Natur ja schon sehr gut eingefädelt, dass da ja wie so ein Filter davor ist, der einfach selektiert, ist es alles in Ordnung und kann sich so ein Embryo weiterentwickeln oder ist da vielleicht irgendein Fehler? Und er wird in dem Sinne dann in Form einer Fehlgeburt abgestoßen. Und von daher, denke ich, können wir uns da wissenschaftlich darauf einigen, dass es eigentlich fast immer ein embryonales Problem ist, selten mal noch körperlich eben von der Frau ein Problem ist, was zur Fehlgeburt führt. Und es ist definitiv nicht der Stress oder der Streit, den ich mit dem Partner hatte. Das erlebe ich in der Praxis sehr häufig, dass dann tatsächlich Paare kommen und sagen, oh, wir haben uns irgendwie so doll gestritten und wir hatten da so richtig Stress und dann hatte ich irgendwie am Abend, habe ich die Blutung bekommen und habe jetzt eine Fehlgeburt. Und da kann man ganz klar sagen, nein. Also dieser Stress hat definitiv nicht zur Fehlgeburt geführt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da sollte man dann auch einen Punkt sagen, nein.
Ja, das ist auch definitiv eines der Sachen, die ich an der Stelle immer meinen Patientinnen sage, dass deren Verhalten mit der Fehlgeburt nichts zu tun hat. Egal, wie viel Stress bei der Arbeit gewesen ist oder wie viel Stress man zu Hause hatte, wie viel Streit man mit irgendjemandem hatte. Da sind wir wieder bei dem Thema, ja, das ist alles eben dieser emotionale Stress, aber zum Glück kann er keine Fehlgeburt verursachen.
Genau.
Als allerletzte Frage heute, Nadine, möchte ich dich fragen, mir hat eine Followerin bei Instagram geschrieben, um mich herum werden alle schwanger, das stresst mich total. Hast du irgendwelche Tipps?
Zum einen denke ich, ist es erstmal so ein Thema, wenn ich natürlich sensibilisiert bin, weil ich gerne ein Kind möchte, bin ich auch sensibilisierter für Schwangerschaften um mich drumherum. Es ist so ein bisschen der Effekt, wenn ich im Briefkasten suche, dann sehe ich vielleicht einen Briefkasten, wo ich vorher nie einen Briefkasten gesehen habe. Aber das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass mich das halt stresst, wenn alle drumherum schwanger werden. Und da ist tatsächlich ein rein praktischer Tipp, auch für sich zu gucken, in welchem Maße kann ich denn Kontakt mit Leuten, die gerade schwanger sind und wo sich alles um Baby dreht, denn wirklich ertragen und wo darf ich mir auch erlauben, Grenzen zu setzen. Also rein praktisch erlebe ich es immer wieder, dass gerade so bei Patienten in der Kinderwunschbehandlung, dass sie dann häufig in so Chatgruppen geraten, wo dann irgendwie Freundinnen sind, die dann schwanger sind und dann werden da Bilder gepostet und Gedanken ausgetauscht. Und da wäre eine ganz pragmatische Lösung zum Beispiel auch zu sagen, man tritt vielleicht aus so einer Gruppe aus und das kann man ja auf nett machen, dann zum Beispiel zu kommunizieren, zu sagen, so für mich ist es gerade sehr schwierig und deshalb fällt es mir schwer, in dieser Gruppe zu sein, aber ich möchte vielleicht noch, dass du die und die Informationen mit mir teilst. Oder mich interessiert vielleicht schon, wenn das Baby geboren ist, aber ich möchte jetzt nicht jeden einzelnen Schritt von dir hören. Also da für sich gut zu gucken, wie viel kann ich ertragen, das auch klar zu kommunizieren und sich auch mal erlauben, da einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht irgendwie jeden Tag mit Menschen verbringen, die alle schwanger sind und wo sich alles ums Babythema dreht, sondern ich darf mir vielleicht auch mal erlauben, mal zu gucken, welche netten Menschen sind denn noch in meinem Umkreis und da mehr zugehen und einfach einen Schritt zurück von diesen Frauen, die schwanger sind im Umkreis.
Ja, Nadine, das waren echt super viele hilfreiche Tipps, die du unseren ZuhörerInnen da mitgeben konntest. Und ich habe auch ganz, ganz viel gelernt heute. Ich möchte mich an dieser Stelle bei dir bedanken. Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Ja, ich bedanke mich auch. Es war ein nettes Gespräch und ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich verabschiede mich jetzt auch von euch ZuhörerInnen und wir hören uns in der nächsten Kinderwunsch-Sprechstunde. Das war die Kinderwunsch-Sprechstunde von DM Glückskind. Hat euch die Folge gefallen? Dann abonniert doch den Podcast und lasst uns gern eine Bewertung da oder schreibt eure Fragen an podcast@glückskind.de. Glückskind unbedingt mit UE. Kinderwunsch-Sprechstunde ist ein Podcast von DM Glückskind in Zusammenarbeit mit Mentalstark, produziert von Mit Vergnügen.